Hallo Technikfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf Draht. Ich bin euer technischer Wegweiser Stuart Coding. Der Weltraum, unendliche Weiten. Im Oktober 1957 ließ uns Sputnik als erster künstlicher Erdsatellit die Atmosphäre in die Erde erkunden. Damit ist auch die erste elektronische Schaltung ins All geschickt worden. Signale von zwei Radiosenden in diesem silbernen Ball integriert konnten 22 Tage lang von Funkamateuren auf der Erde empfangen werden. Seitdem hat die Space Industry riesige Fortschritte gemacht. Wir haben Raumsonden zu unserer Sonne und bis ins tiefste All geschickt. Und über 250 Menschen haben in den letzten 24 Jahren in der internationalen Raumstation gelebt. Aber Satelliten kosten richtig viel Geld. Der Satellit selbst kann rund 250 Millionen Euro kosten und der Start ins All kostet das Gleiche oder mehr. Dann muss man darüber hinaus jedes Jahr ein paar Millionen ausgeben, um das Ding zu betreiben. Heute ist der Weltraum nicht mehr das exklusive Territorium der großen Luft- und Raumfahrtkonzerne. Dank Projekten wie CubeSat ist die Umsetzung eines Satellitenprojekts erschwinglich geworden. Um dies zu beweisen, habe ich Rupert Ammann von Aurora Tech zu Gast bei mir, um über Satelliten, Space-Startups und ihre Arbeit im Bereich Klimawandel zu sprechen. Hallo Rupert und herzlich willkommen bei uns hier im Studio heute.
Hallo, danke schön.
Ich wollte anfangen mit der ersten Frage, wo ich etwas mehr über deine berufliche Laufbahn lernen möchte. Wie bist du zu diesem Zeitpunkt in deiner Karriere gekommen?
Also wenn ich ganz, ganz früh anfange als Kind sozusagen, war ich auch schon immer sehr technikbegeistert und interessiert, irgendwie bei der Modellbahn, bei meinen Großeltern zu spielen und zu basteln und Elektronikteile zu löten und sowas. Habe dann nach der Schule Elektrotechnik studiert hier in München und habe immer schon gemerkt, okay, ich mag das irgendwie, wenn ich Sachen, so irgendwie Challenges lösen kann und wenn es am Schluss dann blinkt, die LED, das hat mich immer begeistert. Und bin dann während dem Studium, während dem Master in einem Studententeam gelandet, in dem wir CubeSats gebaut haben. Also in dem Fall einen kleinen Mini-CubeSat. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein Würfel mit 10x10x10 cm. Und in dem Würfel ist aber alles drin, was auch in einem großen 250 Millionen Euro Satelliten drin ist.
Wow.
Und den haben wir über, ich glaube, 3 oder 4 Jahre mit ganz vielen Studenten zusammen entwickelt und am Schluss auch gestartet mit SpaceX. Und aus diesem Team raus gab es dann mehrere Leute, die so mit der Uni fertig wurden, so wie ich auch. Und haben dann gesagt, okay, was machen wir als Nächstes? Und haben so überlegt, okay, wie können wir das verbinden mit irgendwas, was halt irgendwie gut ist für die Welt, sage ich mal, oder für die Erde. Und sind darauf gekommen, dass wir mit kleinen Satelliten eben Waldbrände beobachten können.
Ja.
Und
da fing es an.
Da fing es an mit Aurora Tech, genau.
Kannst du uns ein bisschen mehr über dieses CubeSat-Programm erzählen? So, wie hast du davon erfahren? Wie läuft das Programm ab in Hochschulen, Universitäten und so weiter? Wie werden neue Studenten dafür begeistert?
Ja. Also es gibt an den Universitäten oder jedenfalls in München, da wo ich war, aber auch an vielen anderen, gibt es ja immer so studentische Hochschulgruppen oder Vereine, wo man quasi außerhalb von der ganzen Theorie, die man in der Uni lernt, auch ein bisschen andere Sachen machen kann. Zum Beispiel irgendwie Autos bauen und Rennen fahren. Oder in München gibt es eine Gruppe, die Raketen baut sogar.
Ah, okay.
Und ich bin eben über Freunde, die da dabei waren, in dieser Satellitengruppe gelandet. Bei der sogenannten WAR, also die Wissenschaftliche Arbeitsgemeinschaft für Raumfahrt und Raketen. Und das ist so ein Dachverband in München, den es auch schon seit über 50 Jahren, glaube ich, gibt.
Wow.
Und die halt schon ganz lange Geschichte haben mit irgendwie Weltraumbezug. Haben auch Gruppen zu Space Elevator und andere Themen. Und genau, in dieser CubeSat-Gruppe, das war halt damals sehr spannend, weil das kurz vorm Launch war. Das heißt, da war gerade sehr viel, da ist sehr viel passiert irgendwie. Und die haben viele Leute gesucht und gebraucht und waren... War gutes Teamgefühl irgendwie und gut gemanagt auch. Und ja. Ja, so bin ich hingekommen und dann irgendwie hängen geblieben.
Und wie sieht insbesondere die Elektronik bei einer Weltraumanwendung aus? Nutzt man die gleiche Lötzins, die gleiche Drähte und Komponenten oder ist man so gezwungen, etwas gehärtete Komponenten und auf die Chemikalien in zum Beispiel Lötzins zu achten?
Ja, es kommt drauf an. Jetzt, wenn ich mal anfange im klassischen Bereich, also 250 Millionen Euro Satelliten, also zum Beispiel irgendwie Fernsehsatellit, der 20 Jahre halten muss und sehr weit weg ist von der Erde, da verwendet man sogenannte radiation-hardened Bauteile. Das heißt, es sind Chips, die ganz genau getestet werden, ob die empfindlich gegenüber Strahlung sind, weil im Weltraum hat man mehr Strahlung als auf der Erde, weil es keine schützende Atmosphäre gibt, die abfängt. Das heißt, es geht öfter mal irgendwas kaputt oder es gibt einen kleinen Kurzschluss in einem Chip und der brennt dann durch. Und beim Satelliten ist das natürlich katastrophal, wenn mir da ein Teil kaputt geht.
Genau.
Kann sein, dass der ganze Satellit kaputt geht und dann 250 Millionen Euro verbrannt sind.
Ja, ja. Genau. Und so bei anderen Komponenten, so wie gesagt, so Draht oder Stecker, ja, und andere Komponenten?
Es ist grundsätzlich relativ ähnlich eigentlich. Es gibt ein paar Sachen, die speziell sind im Weltraum. Das ist einmal das Vakuum. Also ich habe keine Luft. Das heißt, ich kann auch nicht einen Lüfter hinstellen, der irgendwas kühlt oder so. Das heißt, ich muss immer schauen, wie kriege ich die Hitze weg von den Bauteilen und kann nur passiv kühlen über irgendwelche Strukturen, Kupferleitungen oder so, die Wärme wegtransportieren durch Leitung, aber halt nicht durch Konvektion. Mhm. Das Zweite, auf was man aufpassen muss, ist die Vibration. Also beim Raketenstart gibt es ja große Belastungen und Vibrationen auf die Teile und das muss ich vorher testen, dass die Lötstellen das aushalten und so. Das ist aber jetzt nicht speziell, das ist ähnlich wie bei Autos zum Beispiel.
Genau, ja, ja.
Dann, was auch wichtig ist, bei irgendwelchen Flüssigkeiten zum Beispiel, im Vakuum verdampfen die oder gasen aus. Und das will ich natürlich vermeiden. Das heißt zum Beispiel auch bei Kabeln, Weichmacher, alles, was irgendwie so ein bisschen gummiartig ist, muss ich vermeiden, weil das gast aus. Und diese Gasteilchen oder die Materialteilchen, die sammeln sich dann normalerweise auf Linsen zum Beispiel, was wieder schlecht ist für die Kamera. Und ich kann es ja nicht mehr sauber machen danach.
Ja.
Das heißt, man versucht halt nur Teile zu verwenden, die eben keine Weichmacher drin haben.
Ich habe auch verstanden, bei diesem CubeSat-Programm ist man in der Regel auf eine bestimmte Maß des Satellits eingegrenzt oder so. Das muss dann bestimmte Länge, Breite, Höhe haben und so weiter. Oder wie sieht es dann aus?
Genau, also CubeSats ist ja dieser Standard, um so den Transport ins All auf Raketen etwas zu standardisieren und damit halt mehr Leuten und vor allem auch Universitäten zum Beispiel das zu ermöglichen. Ich habe vorhin schon gesagt, auf der Uni-Satellit war ein CubeSat mit 10x10x10 Zentimeter Kantenlänge. Okay. Das ist eine sogenannte Unit und im CubeSat-Standard sind diese Units wichtig. Das heißt, es gibt dann diese Ein-Unit-Satelliten, es gibt 2-Unit, 3-Unit-CubeSats, die halt länger sind. Und wenn ich jetzt unseren Satelliten hierher zeige, der vor einem Jahr circa gestartet ist, es ist ein kleineres Modell, aber man kann sich vorstellen, dass hier der graue Teil ist quasi Schuhkartongröße eigentlich.
Okay.
Und das ist ein sogenannter 8-Unit-CubeSat. Das heißt, ich habe hier 8-mal diesen 10x10x10 Zentimeter Würfel.
Ja. So hat so einem Maß von 2:1 ungefähr.
Genau, ja.
Ja.
Genau.
Wow.
Und das heißt, ich habe hier 10 Zentimeter, 20 Zentimeter.
Und 30 länger.
30, zwischen 30 und 40,
ja.
Genau.
Genau. Und wer entscheidet, welche Projekte oder welche Funktionalitäten in so ein CubeSat eingebaut wird? Gibt es Firmen, die Forschung unterstützen wollen und dann Projekte an das CubeSat-Team geben? Oder wie läuft es ab?
Es gibt einmal die Unis. Da geht es natürlich auch viel um Ausbildung von Studenten, dass die in der Praxis irgendwie lernen. Das ist oft finanziert durch öffentliche Gelder, also zum Beispiel vom DLR, Deutsches Luft- und Raumfahrtinstitut oder von der ESA. Und da geht es meistens darum, irgendwas Neues zu erforschen oder was Neues zu probieren. Mhm. Wir haben damals zum Beispiel neuartige Solarzellen getestet, also mit die eine höhere Effizienz haben als, ja, als alte. Und dann gibt es natürlich die kommerzielle Nutzung. Also so wie wir jetzt, wo wir sagen, okay, wir wollen irgendwie Daten aufnehmen und diese Daten dann weiterverarbeiten und haben ein Produkt, was verkauft wird. Ja, da geht's halt drum, das irgendwie gut zu nutzen dann.
Ja. Und wie oft gibt es denn so einen Raketenstart für CubeSat-Projekte?
Raketenstarts, aktuell ist es ja eigentlich fast nur SpaceX, die kommerziell starten. Es gibt ein paar andere Startups noch, die so am Anfang sind. Es gibt auch ein paar natürlich staatliche Raketen, aber die sind eher selten und sehr teuer normalerweise. Das heißt, der kommerzielle Bereich spielt sich hauptsächlich bei SpaceX ab. Und die starten zum Beispiel für CubeSats zwischen 3 und 5 Mal im Jahr sogenannte Transporter-Missionen. Und das kann man sich so vorstellen, da ist dann der Raketenkopf und da sind über 100 CubeSats drin.
Wow, okay. Und oder Platz für 100 von diesen 10x10x10?
Nee, auch 100 so große.
Oh, tatsächlich,
ja,
okay.
Ja. Also da ist richtig einige Tonnen Material, wow, sozusagen. Und die werden halt alle gesammelt auf diesen Starts, ja, und dann fliegt die Rakete hoch in einem bestimmten Orbit, der vorher bekannt ist, ja, und lässt die Satelliten da raus.
Wow, okay.
Das heißt also auf jeden Fall mehrere 100 pro Jahr.
Ja, Wahnsinn. Und so aus eigener Erfahrung in dem Bereich Weltalltechnik und so weiter, Satelliten, solche Projekte und auch Raumfahrt allgemein gesehen, wird eine gewisse Redundanz eingebaut, um die langfristige Funktionalität zu gewährleisten und so weiter. Ist es genauso bei CubeSats oder sind sie gebaut nur für so kürzere Missionen?
Würde ich auch ein bisschen weiter ausholen. Wenn ich jetzt, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt diese großen, teuren Fernsehsatelliten zum Beispiel, die ja weit weg sind von der Erde, auch lang halten müssen, wo ich radiation-hardened Bauteile verwende. Bei CubeSats ist es ein bisschen anders, weil die normalerweise sehr nah an der Erde fliegen.
Okay.
Also wenn ich sage, die Faust ist die Erde, dann sind die Fernsehsatelliten sind 36.000 Kilometer weg.
Wow.
Und die CubeSats sind eher hier im sogenannten Low Earth Orbit,
okay,
auf 500 Kilometer Abstand. Ja. Und da habe ich schon weniger Strahlung zum Beispiel und ich habe aber auch schnellere Entwicklungszyklen. Das heißt, ich will ja irgendwie vorne dabei sein, neue Sachen ausprobieren. Und dann lege ich nicht so viel Wert auf zum Beispiel klassische Radiation-Bauteile, die auch sehr teuer sind, sondern schaue eher, dass ich vielleicht aus dem Automotive-Bereich irgendwie die Teile hernehme.
Und das ist aus dem Grund, dass Automotive-Bauteile sowieso etwas zuverlässiger sind, sagen wir so, als die klassische Commercial-Bauteile.
Genau, ja. Genau. Und in manchen Bereichen gibt es aber auch keine Bauteile mit hoher Zuverlässigkeit, dann muss ich halt selbst testen, einmal hochschießen oder so. Und was da halt spannend ist, ist so im Vergleich zu diesen teuren Satelliten für 250 Millionen, ein CubeSat kostet mich, sage ich mal, zwischen 100.000 und 1 Million wahrscheinlich. Und okay, der Start, ja, so ein Satellitenstart kostet 200.000 ungefähr. Das heißt, ich kann eigentlich für das gleiche Geld theoretisch über 250 Satelliten starten, ja, und damit halt auch viel mehr ausprobieren und viel schneller testen.
Ja.
Und ja, die Lebensdauer, was man rechnet im Lower Earth Orbit, ist normalerweise irgendwie zwischen 3 und 5 Jahren.
Ja. Okay, so eher so eine kurzfristige, genau, Projekt oder Mission.
Ja. Und man will ja auch dann schnell wieder neue Technologie hochbringen, weil sich ja die ganze Technik weiterentwickelt. Und,
ja, und wir haben schon über die unterschiedlichen Chemikalien in Drähte gesprochen, die so rauskommen, so rausspritzen quasi in dieser Vakuum. Was mir sofort einfällt, ist wie sieht es dann aus mit so Energieversorgung? Ja, so Batterien sind mit vielen unterschiedlichen Chemikalien befüllt, ja, und so weiter. Was wählt man oder welche Optionen stehen da zur Verfügung?
Also was man auf CubeSats normalerweise verwendet, klar, ich habe Solarzellen erstmal, die irgendwie die Sonnenenergie aufnehmen. Und ich muss die aber speichern in Batterien, weil ich sonst auf der Schattenseite auf der Erde ja keinen Strom mehr habe. Und man verwendet hier jetzt ganz normale Lithium-Ionen-Zellen.
Wirklich? Okay.
Also auch aus dem Automotive-Bereich diese 18650 Zellen zum Beispiel, die werden natürlich speziell getestet und man steckt sie vorher in Vakuumkammern, schaut, ob die sich ausdehnen oder so. Oder vielleicht packt man sie auch ein in ein Aluminium-Housing.
Aber das heißt wo, so jede Zelle, die zum Einsatz kommen wird, wird getestet. Es wird nicht stickprobenweise gemacht, sondern alle.
Genau, also die Hersteller, die diese Batteriepacks bauen, die legen sich natürlich fest auf eine Serie und sagen, okay, die haben wir jetzt getestet, die ist stabil, weil das hängt auch ein bisschen vom Aufbau in der Zelle ab, wie die im Vakuum funktioniert. Und dann kaufen wir in dem Fall diese Batteriepacks und jeder Satellit wird aber vor dem Start nochmal getestet als Ganzes, weil ich muss ja sicherstellen, dass der richtig zusammengebaut ist, dass alle Stecker drin sind und der kommt auch auf einen Shaker zum Beispiel, um diese Vibrationen zu testen und eben auch in eine Thermalvakuumkammer, um bei verschiedenen Temperaturen sicherzustellen, dass alles funktioniert.
Ja. Unglaublich. So, man muss über alles nachdenken und überlegen, bevor man irgendwas einsetzt. Heutzutage sind wir als Elektronik-Ingenieur es gewöhnt, so auf modularer Basis Prototypen zu bauen. Ja, es gibt, ich kaufe ein Arduino, dann habe ich Mikrocontroller, Schnittstellen, dann mache ich ein Shield drauf mit Sensorik und so weiter. Ist das ähnlich in CubeSat-Programmen oder muss man immer noch sehr viel Hand auflegen und eigene Schaltungen entwickeln, bauen?
Es ist sehr ähnlich, würde ich sagen, in der Entwicklung. Also wir fangen auch an mit sogenannten Breadmodels, also irgendwie Arduino, Breadboard, Sachen zusammenstecken. Und dann geht es halt weiter also das heißt dann bei uns Bread, Brass, Silver, Gold. Und Gold ist das sogenannte Flight Model, das was dann fliegt. Und
wie heißt das nochmal? Fängt an mit Bread?
Bread, Brass.
Brass, okay.
Brass, Silver und Gold. Und das sind so die Entwicklungszyklen. Genau. Und es wird halt immer weiterentwickelt und ich fange an mit lockeren Aufbauten und so, aber am Schluss ist es schon meistens dann eine Platine, die komplett designed ist und Inhouse-Designs hat. In dem Fall, es hängt ein bisschen davon ab, was ich natürlich mache mit dem CubeSat. Bei uns geht es viel um Bilddatenverarbeitung, das heißt, ich habe hohe Datenraten und da ist zum Beispiel eine Grafikkarte drin, aber die ist natürlich nicht selber entwickelt. Die kaufen wir einfach.
Ja. Genau. Und nochmal zu dieser Problematik mit der Hitze oder Wärme. Wie geht man damit um? So da oben im All ist es entweder, wie ich es zumindest verstanden habe, entweder saukalt oder sauheiß. Und muss man sich einfach darauf einigen, dass der Satellit eine Durchschnittstemperatur erreicht, auch wenn es in der Sonne liegt und dann eine sehr coole Durchschnittstemperatur, wenn es keine Sonne gibt? Oder?
Also ich habe jetzt im Low Earth Orbit, wo die CubeSats normalerweise sind, dauert ein Orbit ungefähr 90 Minuten. Das heißt, der fliegt relativ schnell um die Erde mit zwischen 7 und 8 Kilometer pro Sekunde. Mhm. Und klar, wenn ich auf der Sonnenseite bin, ist es heiß und im Schatten wird es saukalt. Das heißt, ich habe zum Beispiel an den Solarzellen Temperaturen zwischen, sagen wir, 150 Grad, wenn es heiß ist, und minus 100 Grad, wenn es kalt ist. Also ich habe sehr, sehr hohe Materialbelastung, auch alle 90 Minuten eben. Ja. Dadurch, dass es keine Konvektion gibt, ist aber die Wärmeverteilung innen nicht so stark. Also innen schwankt es dann normalerweise bei der Batterie, weil das ist das empfindlichste Teil für Temperaturen, das legt man so aus, dass es irgendwie um 20, 30 Grad vielleicht schwankt.
Aber wirklich?
Um Raumtemperatur. Und ich kann halt dadurch, dass es eben keine Konvektion gibt und keine Luft, kann ich Sachen thermisch gut entkoppeln. Das heißt, ich kann sagen, ich habe jetzt zwei Teile und ich lege die aber nicht ganz zusammen, sondern lasse einen Millimeter Spalt dazwischen und mache nur vier kleine Schrauben oder so.
Ja.
Und dann ist die Wärmeleitung halt ganz schlecht und dann ist das Teil innen entkoppelt und schwankt nicht mehr so stark.
Ja. Also die Selbsterwärmung so hilft im Endeffekt, die Temperatur innen drin aufrecht zu halten, konstant zu halten.
Genau, und ja. Ich muss aber natürlich die Wärme jetzt von der Grafikkarte zum Beispiel auch wieder nach draußen bringen, was dann wieder schwierig ist. Dafür brauche ich dann gute Anbindung nach draußen.
Ja, genau.
Was man da dann macht, man schaut, dass eine Seite vom Satellit immer im Schatten ist.
Mhm.
Und da bindet man Teile sehr gut an thermisch,
ja.
Und koppelt die einfach. Und dann geht die Wärme durch das Aluminium nach draußen und strahlt ab in den kalten Weltraum.
Ja. Und ich kann mich nur vorstellen, dass man sehr viel an Simulationen anwenden und anlegen muss, ja. um diese Design Decisions zu machen, oder?
Genau, also man kann alles durchsimulieren, kann ganz detaillierte Thermalsimulationen machen,
ja.
oder ja, alles Mögliche. Im CubeSat-Bereich ist die Philosophie aber eher schnell zu testen.
Mhm.
Weil die Simulation ist auch nur so gut, wie man halt die Simulation macht. Wie es wirklich funktioniert, sieht man erst, wenn es oben ist. Das heißt, es ist normalerweise besser, schnell was zu starten und lieber einen Prototypen, der vielleicht noch nicht alle Funktionen hat, aber man kriegt dann schon mal echte Daten und kann diese Ergebnisse wieder einfließen lassen in die Entwicklung.
Ja.
Geht natürlich nur, wenn man dann auch die Möglichkeit hat, oft zu starten.
Genau.
Was eben bei kleinen Satelliten funktioniert.
So gehen wir davon aus, dass mein CubeSat jetzt fertig ist oder bald fertig wird. Wie kriege ich dann ein Taxifahrt ins All? Wie läuft das ab?
Ja, relativ einfach eigentlich. Also es gibt, ich habe vorhin schon gesagt, das meiste kommerzielle läuft aktuell mit SpaceX.
Mhm.
Wir reden aber nicht direkt mit SpaceX, sondern es gibt sogenannte Broker dazwischen,
okay.
oder Launch Broker heißen die. Das sind Firmen, die kaufen diese großen Plätze auf der Rakete, sagen zum Beispiel, ich kaufe jetzt eine halbe Tonne Startmasse
wow,
oder so, oder
okay.
eine Tonne.
So läuft es ab.
Und die haben den Vertrag mit SpaceX
ja.
und dann verkaufen die das weiter und teilen es auf in verschiedene CubeSat-Größen zum Beispiel. Und dann kann ich bei denen, kann ich einfach bestellen sozusagen, ich will zu dem und dem Launch, wenn noch Platz frei ist, natürlich will ich einen 8-Unit CubeSat starten.
Ja.
Ja.
Okay. Und was passiert, wenn zum Beispiel ihr seid nicht fertig oder irgendwas schief geht? Gibt es dann ein Bußgeld für ein verpasste Slot? Oder?
Es gibt, also die Rakete startet trotzdem, die wartet nicht.
Dachte ich mir.
Außer bei ganz großen Satelliten. Dann muss man, wenn man den Satelliten nicht liefert, muss man bezahlen, dass statt dem Satelliten ein Mastdummy eingebaut wird.
Ah,
weil
okay.
für die Rakete auch wichtig ist, dass die Masse genau verteilt ist, weil die sonst schief fliegt.
Okay.
das heißt, ich bezahle dann einen Aluminiumklotz sozusagen
okay.
und muss natürlich einen neuen Start kaufen.
Ja.
Durch diese Launch Broker ist es aber auch möglich, weil die halt relativ viel Platz kaufen und sich viel immer verschiebt in Entwicklungen, kann man oft dann auch wechseln auf den nächsten Launch und irgendwas tauschen oder so.
Ja.
Das heißt, man findet immer eine Lösung irgendwie.
Ja. Und wie liefert man sein CubeSat an SpaceX? Muss man auch anwesend sein, um das so zu klären, wie es eingebaut werden muss? Oder ich gehe davon aus, ihr müsst auch vielleicht eine gewisse Dokumentation mitliefern, um zu klären, was geschehen muss, wenn es gelauncht oder rausgespuckt wird am Ende?
Ich kann mal erklären, wie das funktioniert, dieses Rausspucken. Was wir machen, wir liefern den Satelliten zum Launchbroker, in dem Fall nach Berlin. Und dieser Launchbroker baut auch die sogenannten Deployer. Und das sind im Grunde Kisten einfach, so eine Aluminiumbox, da wird das Satellit reingeschoben. Ist hinten eine Feder drin und vorne eine Klappe.
Wow,
und
so einfach.
Und diese Kiste wird auf die Rakete draufgeschraubt.
Ja.
Und dann geht oben irgendwann die Klappe auf und die Feder wirft den Satelliten raus.
Okay.
Also sehr, sehr simpel, was auch wichtig ist, weil dann kann auch wenig schief gehen.
Genau.
Genau, und wie machen wir das? Wir liefern eben den Satelliten nach Berlin und da fahren wir mit vielen Leuten hin, also mit 5 bis 10 Leuten, irgendwie einen Elektroingenieur, Softwareingenieur, die Strukturleute, damit man halt ganz am Schluss nochmal alles testen kann und wirklich sicher ist, dass das Ding wirklich funktioniert, bevor man die Klappe zumacht.
Ja.
Und manchmal gehen dann auch Sachen noch schief oder man muss nochmal ein kurzes Software-Update machen oder so. Dann ist wichtig, dass die Leute alle da sind und es schnell geht.
Kann ich mir vorstellen.
Einen Tag mehr Zeit hat. Genau, dann schiebt man das rein und wird alles mit Fotos gut dokumentiert, dass man genau weiß, okay, ich hab die Antenne richtig eingebaut und so.
Ja.
Zum Beispiel. Dann geht die Klappe zu und dann übernimmt der Launchbroker ab da. Und ja, die transportieren dann die ganze Box zusammen mit den anderen in die USA, sind dann da bei der Rakete, beim Einbau beteiligt und so. Aber damit haben wir dann nichts zu tun. Wir schauen dann nur noch auf YouTube den Stream an. Was für Dokumentation muss man liefern? Eigentlich nicht so viel. Also ich muss natürlich so bisschen, also es gibt eine Liste an Materialien, die ich liefern muss. Also was ist da drin eingebaut?
Ja.
Hat umwelttechnische Gründe, dass SpaceX weiß, ist da Lithium-Ionen-Batterien drin oder sind da irgendwelche harten Titanteile drin, die vielleicht beim Verglühen nicht komplett verglühen oder so.
Ja.
Und das ist wieder Dokumentation, die SpaceX dann weitergeben muss.
Mhm.
Man muss auch sicherstellen oder einen Bericht liefern, dass der Satellit nicht im All bleibt, wenn er kaputt geht. Also das ist wichtig.
Dass es so geplant ist, dass es irgendwann abbrennt beim
Also das nennt sich Space Debris Mitigation Guidelines oder Rules. Da gibt es verschiedene Regeln, je nachdem, in welchem Land man startet und wo das angemeldet ist und so. Aber da muss ich quasi beweisen, dass wenn der Satellit ausfällt, dass er trotzdem irgendwie dann nach 5 Jahren verglüht oder so, was im Low Earth Orbit ganz gut funktioniert, weil da noch immer so ein bisschen Restatmosphäre ist.
Mhm.
Das heißt, der Satellit wird ganz langsam abgebremst
und
fällt immer weiter runter und irgendwann ist die Atmosphäre so dicht, dass der heiß wird und verglüht wie eine Sternschnuppe.
Ja, ja.
Und bei der Größe bleibt dann auch nichts übrig.
Genau.
Aber wenn ich jetzt zum Beispiel weiter weg starten würde, dann müsste ich mathematisch belegen, dass die Ausfallsicherheit groß genug ist, dass ich mein System, was den Satelliten abbremsen kann, noch einschalten kann nach 20 Jahren zum Beispiel.
Ja. Und im Lieferzustand muss der Satellit auch oder CubeSat auch ausgeschaltet sein vollständig oder darf es irgendwas unternehmen, so Code ausführen oder...
Er muss eigentlich komplett ausgeschaltet sein. Es gibt auch so kleine Schalter, die automatisch gedrückt werden, solange der in der Kiste ist.
Ja.
Die einzige Ausnahme ist eine kleine Batterie, die man hat, damit die Uhr weiterläuft.
Ah, okay, ja.
Das ist das Einzige, was an sein darf.
Genau, so wir sind mit dieser ersten Hälfte fast zu Ende. Wir wollten nur ein letztes Thema angehen. Wie sieht's dann aus mit dem Antrieb, so ein Steuerungsantrieb? Weil es wird, wie du schon gesagt hast, mit der Feder dann einfach nur rausgeschubst. Dann muss er vielleicht einen sicheren Platz finden im Laufbahn oder und wo kommt dieser Antrieb her? Das musst du ja auch nicht, gehe ich davon aus, nicht selber entwickeln.
Ja, also grundsätzlich ist der Orbit, in dem der Satellit fliegt, ist dadurch bestimmt, wie die Rakete fliegt. Also die ist vorher in dem Orbit und der Satellit wird zwar ausgestoßen, aber der bleibt dann einfach da. Das heißt, der fliegt erstmal von alleine, ohne Antrieb, genauso weiter einfach. Für was ich den Antrieb brauche beim Satelliten, ist, dass ich den drehen kann.
Mhm.
Weil der fängt sonst an zu taumeln, dreht sich einfach irgendwie und bringt mir natürlich nichts, wenn ich eine Kamera drin habe und irgendwo hinschauen will. Bei manchen Satelliten ist es auch egal, die drehen sich einfach.
Ja.
Und dafür nutze ich sogenannte Schwungräder.
Mhm.
Das heißt, es sind kleine Räder im Satelliten, 3 Stück oder 4 Stück in verschiedenen Achsen mit Motoren und die kann ich langsamer oder schneller drehen.
Okay.
Und jetzt kann ich, wenn man sich vorstellt, ich drehe ein Rad in einer bestimmten Richtung schneller, es gibt ja keine Reibung oder so, das heißt, der Satellit außenrum dreht sich in die andere Richtung.
Okay.
Und damit kann ich den Satelliten ausrichten.
Ja. So, es gibt keinen Antrieb, wie wir aus dem Sci-Fi-Film kennen.
Gibt's auch.
Okay.
Aber der ist ganz schwach. Also hat auch nicht jeder Satellit, aber ich kann so zum Beispiel Electric Propulsion Systeme einbauen, die irgendwie Ionen ausstoßen.
Mhm. Ja.
Aber die sind sehr schwach, das heißt, die sind eher dazu geeignet, zum Beispiel, wenn der Satellit langsamer wird, wie ich vorhin erklärt habe, durch die Atmosphäre, kann ich das ein bisschen ausgleichen und vielleicht den Orbit ein bisschen höher machen oder so. Ein bisschen länger halten oder Ausweichmanöver fliegen, wenn ich eine Warnung kriege, dass ein anderer Satellit auf Kollisionskurs ist.
Ja.
Aber das sind so minimale Sachen. Also ich kann jetzt nicht wirklich irgendwie irgendwo anders hinfliegen.
Ja, super. Und vielen Dank, Rupert, für die bisherigen Einsichten und wir werden gleich zu dir zurückkommen. Jetzt kommt unsere regelmäßige Rubrik Auf einer Wellenlänge mit, in der ich unsere Gäste frage, wer aus unserer Industrie maßgeblich dazu beigetragen hat, dass sie in die Welt der Technik eingestiegen sind. Aber bevor ich diese Frage stelle, möchte ich meine Vorreiter der Technik für diese Show vorstellen. Erfolge wie Sputnik sind dem Raketenkonstruktor Sergei Koljow zu verdanken. Geboren in Zhytomyr, heute Teil der Ukraine, hat er mit der Entwicklung von Raketen 1930 angefangen. Er war Teil der Gruppe zur Erforschung von Rückstoßantrieben, die als GRID bekannt war. Nach 6 Jahren im Gefängnis während Stalins Zeit des großen Terrors ist er in das Speziallager für Wissenschaftler und Ingenieure transferiert worden. Dort beteiligt er sich an der Entwicklung des Kampfflugzeugs Tupolev Tu-2. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er zum Chefkonstruktor aufgestiegen und wollte ein ziviles Raketenprogramm entwickeln. Zu seinen größten Erfolgen gehört die Konstruktion der R-7-Rakete. Als es klar wurde, dass die Amerikaner bald einen Satellit ins All schicken würden, konnte Koljow die sowjetische Regierung überzeugen, dem Sputnik-Programm ihren Segen zu geben. Am 4. Oktober 1957 wurde Sputnik 1 als erster künstlicher Erdsatellit ins All geschickt. Wegen der damaligen Geheimhaltung kannten aber viele Kollegen den Nachnamen von Koljow zu seinen Lebzeiten nicht. Stattdessen war er nur als Glavny Konstruktor, auf Deutsch Chefkonstruktor, bekannt. So, Rupert, mit wem liegst du auf gleicher Welle?
Das ist eine sehr gute Frage, sehr interessant. Im Raumfahrtbereich würde ich jetzt mal anschließen und sagen, okay, es gibt natürlich große Persönlichkeiten, Wernher von Braun, jetzt in der modernen Zeit Elon Musk, die alle kennen irgendwie und die auf jeden Fall maßgeblich die ganze Industrie beeinflussen. Also so wie SpaceX die Raketenstartzahl erhöht hat, ist Wahnsinn irgendwie, was da auch für Designideen dahinter stecken, ist richtig, richtig spannend. Ich finde aber immer, es hängt nicht so sehr an einzelnen Personen, sondern eher auch an dem Team dahinter. Das heißt, wenn ich jetzt sagen würde, wer beeinflusst mich persönlich, es sind eigentlich relativ viele verschiedene Vorbilder, gar nicht so groß irgendwie international bekannt oder so, sondern eher im Freundeskreis oder eben auch in der Familie. Das heißt, zum Beispiel mein Opa, der irgendwie mich als Kind schon immer begeistert hat, mit Technik zu spielen und in die Elektronik irgendwie gebracht hat. Oder auch Freunde im Studium, wo ich mir irgendwie Sachen abschauen kann. Und ich finde, es geht oft um die Einstellung irgendwie. Wie geht man an was ran und das Interesse dahinter, was Neues zu machen.
Ja, super. Vielen Dank, Rupert. Ich glaube, viele unserer Zuschauer wird deiner Auswahl auch zustimmen. Jetzt geht's weiter mit dem Thema Electronic für Satelliten und Space Startups. So, Rupert, nach deinem Studium hast du mit einem Team das Space Startup Aurora Tech gegründet. Wie kam es dazu und was wolltet ihr als Gründerteam erreichen?
Wir waren damals alle jung und motiviert, sind wir immer noch.
Gut.
Aber wir wollten oder wollen natürlich die Welt verbessern irgendwie, kommen aber aus diesem Satellitenbereich. Das heißt, wir haben überlegt, wie verknüpfen wir das Ganze. Und dann gibt es einmal mehrere Möglichkeiten, was man mit Satelliten machen kann. Klassisch Kommunikation, also irgendwie Fernsehtechnik oder Starlink, sowas. Man kann Forschung betreiben. Und der dritte große Bereich ist Erdbeobachtung. Das heißt, ich schicke Kameras ins All, um halt Bilder aufzunehmen in ganz verschiedenen physikalischen Wellenlängen, um verschiedene Sachen zu messen, mhm, oder im Radarbereich zum Beispiel. Und dann haben wir überlegt, okay, was gibt es denn schon und wo können wir vielleicht irgendwas Neues machen, wo sind Lücken, und sind draufgekommen, dass es im Thermal-Infrarot-Bereich, also im Wärmebildbereich, noch nicht so viel gibt und dass da viel Potenzial ist, irgendwie neue, gute Sachen zu bauen. Und dann sind wir relativ schnell auf die Idee gekommen, wir könnten doch mit diesen Wärmebildern Waldbrände beobachten, weil Waldbrände ja auch heiß sind. Und mhm, wenn man sich jetzt vorstellt, man ist irgendwie Feuerwehrmann oder Frau und bekämpft einen Waldbrand, überall Rauch, man verliert ja sofort den Überblick. Mhm. Und da ist eben Satellitentechnik sehr spannend, weil ich kann von oben ganz genau beobachten, die Lage bewerten, ich sehe, wo genau ist die Feuerfront. Ja. Und da helfen Satellitenbilder extrem.
Ja, Wir waren beide in Griechenland dieses Jahr und das ein sehr präsentes Thema, ja,
diese Waldbrände. Ja, auf jeden Fall. Ja,
genau. Wie du schon gesagt hast, es gibt viele Sensorik im All, so Kameras sind häufig im Einsatz dort. Wie ist eure Kamera dann anders und welche Herausforderungen müsst ihr überwinden?
Ich kann das mal hierher zeigen an dem Lego-Modell, das ich mitgebracht habe.
Ja.
Also man sieht es jetzt natürlich, ist das Lego, aber man sieht hier, das sind die zwei Infrarotkameras, die wir drin haben. Die sind ungefähr 10 cm groß im Durchmesser, hat eine Optik wie bei einer Spiegelreflexkamera auch, aber aus anderen Materialien. Okay. Also die Linsen sind dann so gelblich, kann man sich das vorstellen, für Infrarotstrahlung durchlässig. Genau, und dahinter ist ein Bildsensor, der auch halt nicht normales Licht aufnimmt und misst, sondern eben Wärmestrahlung. Mhm. Wärmestrahlung ist ein bisschen größer von der Wellenlänge her, das heißt, ich habe auch größere Strukturen, das heißt, ich kriege nicht so eine hohe Auflösung irgendwie. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel 1000 Pixel mal 768 Pixel auf dem Sensor. Und das ist so der Stand der Technik sozusagen, wenn man jetzt vergleicht mit den Megapixeln bei Smartphones. Aber das liegt eben an der höheren Wellenlänge.
Ja, okay. Und das ist eine klassische CMOS-Kamera, was man von der Stange kaufen kann? Oder ist es besonders für euch entwickelt worden?
Es ist keine CMOS. CMOS wäre für normales Licht. Mhm. Das sind sogenannte Mikrobolometer-Sensoren.
Ah, okay.
Das heißt, das ist ein Silizium-Wafer mit kleinen Fingern drauf sozusagen und diese Finger heizen sich dann auf und das wird gemessen, die Temperatur. Ah. Und das sind dann die Pixel.
Ja, so ein komplett andere Messart.
Ganz andere Messart, genau.
Ja.
Und wir haben natürlich auch, also wir haben auch eine normale CMOS-Kamera drauf, das ist hier die kleine, um halt normale Bilder auch aufnehmen zu können.
Ja. Und so, was für eine Fläche kann damit abgedeckt werden?
Ich kann, wir haben jetzt, das hängt davon ab, wie ich die Optik auslege. Und mit der Optik, für die wir uns jetzt entschieden haben und die wir designt haben, komme ich auf eine Pixelgröße von 200 Meter mal 200 Meter am Boden. Also relativ grob. Mhm. Aber ich bin natürlich auch 500 Kilometer weg im All. Wenn ich es dann umrechne, dann komme ich ungefähr mit den zwei Kameras zusammen auf 400 Kilometer, was das Bild breit ist, das ich aufnehme. Und dann fliegt der Satellit drüber, das heißt, das ist eine Art Streifen, den ich dann aufnehme.
Genau. Und wie vorgeschritten muss ein Waldbrand dann sein, um momentan mit dieser Technologie entdeckt zu werden?
Gar nicht so groß, wie man meinen könnte. Wie gesagt, Pixelgröße ist 200 mal 200 Meter. Der Waldbrand selbst reicht aber, wenn das Feuer irgendwie 3 mal 3 oder 5 mal 5 Meter ungefähr groß ist. Das heißt, wenn ein Baum groß brennt, sehe ich den. Und das hängt halt, das liegt daran, dass das Feuer heiß genug ist, um halt den ganzen Pixel dann hell zu machen.
Ja.
Das heißt, ich weiß dann nicht genau, wo in diesem 200 mal 200 Meter Feld das Feuer ist, aber ich kann es detektieren und dann sehe ich es ja normalerweise auch, wenn ich dann...
Ja. Der Satellit selbst heißt Forest oder zumindest der Programmplattform heißt Forest und ihr setzt da im Satellit selbst künstliche Intelligenz ein, um die Bilder auszuwerten. Kannst du uns so ein bisschen eine Einführung geben, so wie trainiert man die künstliche Intelligenz und was ist der Vorteil, das sofort im Satellit einzusetzen, statt die Bilder hier auf der Erde auszuwerten?
Also ich erkläre vielleicht kurz weiter. Ich habe den Sensor und dann nehme ich die Daten mit sehr hoher Datenrate auf, werden im FPGA verarbeitet und dann eben in der Grafikkarte. Und jetzt die Schwierigkeit bei Satelliten ist immer, dass ich die Daten nicht oder nur schwierig runterbekomme zur Erde, weil ich brauche eine Bodenstation, eine Antenne, wo ich drüber fliege, dass ich die Daten runterladen kann. Das dauert Stunden meistens, je nachdem, wo die Station steht. Und deswegen ist unsere Idee, dass wir die Daten auf dem Satelliten schon verarbeiten, eben in dieser Grafikkarte, und dann aus diesen Bildern direkt die Feuerkoordinaten berechnen sozusagen.
Okay.
Und dann müssen wir einmal nur noch Koordinaten runterschicken, was viel weniger Daten sind als Bilder. Also das ist dann nur ein kleines CSV-File. also viel weniger Daten und ich kann auch andere Funksysteme nutzen. Das heißt, ich kann zum Beispiel Globalstar oder Iridium-Konstellationen nutzen, wo ich vom Satelliten zu einem anderen Satelliten die Information schicke und dann zum Boden.
Ja.
Und dann muss ich nicht diese stundenlang warten, bis ich die Bodenstation sehe, sondern kann direkt Alerts empfangen. Was machen wir mit künstlicher Intelligenz oder AI? Es ist beides. Also es gibt, ich sag mal, die heißen Stellen auf einem Bild zu erkennen, das geht auch mit klassischen Algorithmen relativ gut. Dafür brauche ich nicht unbedingt künstliche Intelligenz. Wo es aber spannend wird, ist, wenn ich hinterher filtern will, ist das wirklich ein Feuer? Oder habe ich vielleicht ein False Positive?
Ja.
Also so die...
Es liegt ein Spiegel auf dem Boden.
Genau. Gibt's auch, also wir sehen teilweise am Wasser, brennt es auf einmal überall, weil sich die Sonne spiegelt. Und das, da ist es natürlich einfach, das rauszurechnen, aber bei Schnee zum Beispiel wird es dann schon schwieriger.
Ah, okay.
Genau, und da nutzen wir eben alle möglichen Arten von Algorithmen und kombinieren die dann auch wieder und teilweise machen wir am Boden dann noch weiter mit dem Processing. Und,
Ja. So hauptsächlich kriegt ihr nur Botschaften, dass ein Feuer möglicherweise auf der Erde zu finden ist. Aber könnt ihr auch dann Bilder herunterladen, wenn nötig? Oder?
Genau, also wir laden auch Bilder herunter, aber halt später, das dauert länger. Mhm. Also erst nach ein paar Stunden dann.
Ja.
Da kann ich dann auch andere Datenprodukte daraus bauen, zum Beispiel irgendwie Land Surface Temperature messen und, und sowas.
Ja. Wie sieht es aus dann mit der Verortung von einem Feuer? Wie weiß der Satellit, wo er gerade steht? Gibt es so eine Art GPS im All? Oder kann man GPS im All überhaupt nutzen?
Also es gibt ein GPS. Sieht auch, ich glaube, hier ist die GPS-Antenne.
Ja.
Weil die GPS-Satelliten höher fliegen als diese Satelliten. Ja. Die fliegen niedrig genug, das heißt, ich habe immer noch Empfang.
Ja.
Es gibt aber auch, wenn wir hier auf die andere Seite schauen, sogenannte Sternensensoren. Das sind auch zwei normale Kameras, sage ich mal, die aber halt ins Weltall einfach schauen und die ganzen Sterne beobachten. Und dann kann ich sozusagen anhand der Sternbilder, weiß ich dann ganz genau, wie der Satellit gedreht ist.
Ja.
Und ich habe eine genaue Uhrzeit und GPS, weiß die Position und damit weiß ich auch, wo ich am Boden hinschaue.
Ja.
Ist aber in der Realität alles schwieriger, weil ungenau und so. Das, und das, die Schwierigkeit ist halt, wenn ich 0,1 Grad den Satelliten falsch berechne in der Position, dann habe ich am Boden halt sofort irgendwie Kilometer, wo ich daneben liege.
Ja, ja, ja.
Und das ist so die große Herausforderung aktuell auch, an der für uns die Leute arbeiten, das zu lösen.
Und kommen wir zurück zu dieser Kommunikationsherausforderung. Schließt man dann einen Vertrag mit jemandem ab, genauso wie ein Handyvertrag, um Daten austauschen zu können? Oder wie läuft es dann ab?
Bei Iridium zum Beispiel geht es. Also da haben wir die Iridium-Antenne und das ist ein System wie ein Satellitentelefon sozusagen, wo ich eine Flatrate habe. Ja.
Oh, klasse. Ja, das ist echt spannend. Alles scheint sehr einfach zu sein. Viel einfacher, als ich mir vorgestellt habe. Genau. Wenn es, also wir sind auch saugewöhnt, so Software-Updates durchzuführen und so weiter, ist das auch, ich gehe davon, dass das auch möglich ist oder versucht ihr dann das zu vermeiden, wenn es geht oder wie seid ihr das angegangen?
Also man muss natürlich aufpassen, weil wenn ich einmal was kaputt mache im All, kann ich es nie wieder reparieren. Auf der anderen Seite wollen wir natürlich Software-Updates machen, um irgendwie Sachen zu verbessern oder neue Entwicklungen hochzuladen. Ja. Das heißt, die Möglichkeit gibt's. Aber ich brauche eine gute Software außenrum, die dieses Update macht. Mhm. Also ich habe da drin, FPGA-Grafikkarte, da läuft Linux drauf, da ist es einfacher, Updates hochzuladen, weil da installiere ich halt neue Software.
Ja.
Aber ich habe auch ganz viele Microcontroller an kritischen Stellen, also irgendwie einen STM32, der die Batterie kontrolliert zum Beispiel und überwacht oder der eben diese Schwungräder steuert, die den Satelliten drehen.
Diese
und so.
Klassische Echtzeit-Elemente.
Genau, so Embedded Systems Sachen. Und die kann ich auch alle updaten, aber da muss ich halt sehr vorsichtig sein. Und was dann ganz wichtig ist, das vorher gut zu testen. Das heißt, wir haben am Boden eine exakte Kopie von dem Satelliten, die im Schrank steht und nicht angefasst wird, damit sie auch genauso bleibt wie der Satellit im All.
Ja.
Und da teste ich vorher alle Updates. Das heißt, ich schaue, funktioniert es am Boden?
Ja.
Und schaue mir die ganzen Protokolle an und so.
Mhm.
Und erst dann lade ich es hoch und fülle das Update aus.
Und bei dem Mikrocontroller nutzt du auch so etwas wie FreeRTOS oder ein Echtzeitbetriebssystem, um ja so eine gewisse Sicherheit bei der Ausführung zu gewährleisten?
Genau, also es gibt klassische Embedded-Systeme. Ich glaube, FreeRTOS nutzen wir nicht, sondern EmbedOS, soweit ich weiß. Und darauf haben wir dann aber ein System, was uns erlaubt, mit MicroPython zu arbeiten. Das heißt, wir können auf dem Mikrocontroller Skripte ausführen, was wieder Vorteile hat, weil dadurch brauche ich, also wenn ich neue Sachen testen will oder irgendwie die Sequenzen anpassen will, die Bilder aufnehmen, muss ich mich nicht so gut mit C++ auskennen oder so, sondern kann einfach in Python programmieren. Da verstehe sogar ich es, nicht Informatiker.
Klasse. Und dann, wie sieht es aus hier auf der Erde mit den Ergebnissen aus den empfangenen Daten? Habt ihr so eine Dashboard und so eine IoT-ähnliche Anwendung, wo ja so regelmäßig Updates erhalten werden?
Also das Produkt, was wir an die Kunden verkaufen, kann man sich vorstellen wie Google Maps. Also eine Website, die mache ich im Browser auf und da sehe ich eine große Karte.
Ja.
Nur auf der Karte sind keine Staus oder so, sondern halt kleine Feuer.
Ja.
Und dann kann ich reinzoomen in mein Gebiet. Sagen wir, Kunde ist zum Beispiel ein Waldbrand-Monitoring-Center in Australien zum Beispiel, mit großen Bildschirmen an der Wand, wo ich steuere, wo schicke ich die Helikopter hin und die Löschflugzeuge und so. Und die haben dann die große Karte und sehen von oben, wo genau die Feuerfront ist. Man kann auch simulieren, wie entwickelt sich die Feuerfront, Wetterdaten einbinden. Ich kann alle möglichen Datenquellen zusammenfassen, und um halt besser den Einsatz zu koordinieren dann.
Ja. Und ihr habt schon dann Kunden, die das benutzen?
Genau, wir haben
Dienstleistung.
Genau, also wir haben viele Kunden in Ländern, wo es viele Brände gibt, sage ich mal, also in Australien, in Kanada zum Beispiel und jetzt aber auch immer mehr in Ländern wie Griechenland zum Beispiel, wo das durch den Klimawandel halt auch größer wird, das Thema.
Ja.
Und es gibt aber neben den Regierungen auch kommerzielle Kunden. Zum Beispiel in Südamerika haben wir viele Forstwirtschaftsfirmen, die ganz große Wälder haben, eigene Feuerwehren sogar und kommerzielle Forstwirtschaft betreiben.
Mhm. Ja. Und wie viele Satelliten habt ihr bisher ins All geschickt und was ist der zukünftige Plan?
Wir haben angefangen mit einem, möglichst schnell eben, mit einem Prototypen. Das war Forest 1. Der hatte auch nur eine Kamera und ging es nur darum zu beweisen, dass wir überhaupt Feuer sehen.
Mhm.
Jetzt haben wir Forest 2 im All mit den zwei Kameras und das ist der Prototyp für die Serienproduktion.
Ja.
Und der ist seit einem Jahr im All. Funktioniert und da entwickeln wir die Software weiter auf dieser Plattform sozusagen.
Ja.
Und parallel haben wir jetzt 8 Stück kopiert von Forest 2.
Okay.
Das heißt, wir haben 8 Satelliten, die gerade auf den Start warten.
Mhm.
Und warum 8? Wir wollen 8 mit einer Rakete in den gleichen Orbit schießen.
Mhm.
Und die verteilen sich dann in dem Orbit. Und mit 8 Stück schaffe ich es, dass ich die ganze Erde zweimal am Tag aufnehmen kann.
Ja.
Zu einer bestimmten Tageszeit dann und.
Ja. Und so, wie testet man, ob der Satellit überhaupt funktioniert? Weil legt man einfach Feuer in einem bestimmten Bereich oder wartet man ab, bis bekannt wird, dass es ein Feuer gibt irgendwo? Oder diese grundlegende Funktionalität zu testen?
Ist auch wieder einfacher, als man denkt. Es gibt immer irgendwo ein Feuer.
Okay.
Und es ist ja immer, also. Ich sag mal, wenn es bei uns Winter ist, ist ja in Australien Sommer, dann ist in Australien Waldbrandsaison. Das heißt, ich habe dann die Feuer und dann arbeiten wir zusammen mit den Kunden und sagen, hey, wie groß war denn das Feuer wirklich und vergleichen das dann mit unseren Daten. Und was wir auch machen, wir binden auch viele andere Satellitendaten ein. Das heißt, es gibt auch Wettersatelliten, die auch Wärmebilder aufnehmen. Und damit vergleichen wir uns dann.
Ja.
Und dadurch kann man dann kalibrieren und so.
Ja. Wir haben schon das Thema Geld angefasst, so berührt, gestreift, können wir auch sagen. so, wir sprechen hier über mehrere hunderttausend Euro für einen Satellit, mehrere hunderttausend Euro für einen Raketenstart und so weiter. Gibt es dann bestimmte Anlaufstellen, wo man Fördermittel bekommen kann, für Space, oder greift man einfach auf der Standard-Fördermittelangebote, die es zum Beispiel hier in Bayern gibt?
Also wir haben es damals so gemacht, vor 6 Jahren. Wir haben angefangen mit einem Exist-Gründerstipendium. Das ist so relativ allgemein, wenn ich irgendwie ein Startup gründen will, finanziert Deutschland sozusagen das erste Jahr ein Gehalt für 3 Leute und so ein bisschen Materialgeld. Sind dann in den ESA Business Incubator auch gekommen. Das war auch nochmal so ein bisschen Förderung. Und dann ging es aber sofort los mit Venture Capital, also klassischen Investoren. Und das wurde dann immer größer. Irgendwann kommen dann VC-Fonds rein und so weiter. Und so läuft es jetzt auch immer noch. Parallel gibt es aber natürlich Fördergelder speziell für Raumfahrt, also über die ESA zum Beispiel verwaltet oder über das DLR gibt es spezielle Programme. Da geht es aber immer darum, dann irgendwas Neues zu erforschen. Was jetzt aktuell, also das haben wir am Anfang viel genutzt, und jetzt aktuell geht es aber eher darum, dann die Serienproduktion zu skalieren und mehr zu bauen und so, und dafür nutzt man dann eher klassische Investoren.
Ja. Und wie ist es als Startup-Gründer oder Startup-Team, diese Investoren zu finden und mit denen zusammenzuarbeiten? Was muss man quasi abgeben, oder was ist erwartet von euch, und wie geht man da überhaupt vor?
Ich fange als Gründer an und gründe eine GmbH normalerweise als erstes. Das heißt, ich habe bestimmte Anteile an der GmbH. Und dann, immer wenn ich neues Geld brauche, mache ich eine Investmentrunde. Ich muss natürlich Investoren finden und überzeugen, dass mein Businessplan Sinn macht und dass ich am Schluss auch viel Geld damit verdienen kann und so. Ja. Aber wenn ich das geschafft habe, dann erzeugt man neue Shares in der GmbH und verkauft die für einen bestimmten Preis an die Investoren. So wie bei Höhle der Löwen zum Beispiel. Okay. Auch wenn das jetzt normalerweise nicht so öffentlich abläuft. Ja. Und dann macht man einen Vertrag, geht zum Notar. Ja. Genau.
Relativ einfach, aber man muss das machen.
Ja, und so sein Papierstapel natürlich. Und dann gibt es ganz viele Regeln, wie der Investor dann mitreden darf. Dann gibt es ein Board, das bestimmte Entscheidungen trifft. Genau.
Habt ihr auch Leute ausgesucht, die viel Erfahrung in dieser Art von Anwendung Erfahrung haben und dann euch beraten können?
Ja, also es ist eine Mischung aus beiden. Man braucht Leute, die irgendwie Geld mitbringen und Erfahrung vor allem im Businessbereich auch haben. Ja. Aber genauso natürlich Leute, die Erfahrung im Raumfahrtbereich haben. Aber auch ganz simpel, Leute, die Erfahrung darin haben, eine Firma zu leiten und zu managen, weil das auch schwierig ist. Und das hat mit Raumfahrt dann gar nicht so viel zu tun. Und was da immer wichtig ist, ist das Netzwerk, was die Leute mitbringen, dass man halt irgendwie an die richtigen Kontakte kommt, vielleicht auch in der Politik, wenn es jetzt gerade um so Regierungsgeschäfte geht.
Ja.
Genau.
Auch wichtig zu berücksichtigen. So, noch eine Zwischenfrage, mir aufgefallen ist, man sieht ab und zu, dass ein Raket explodiert beim Launch oder irgendwas schief geht. Wir haben auch sehr teure Satelliten gesehen, die zunichte gemacht worden sind. Wie geht man damit um? Gibt es eine Art All-Space-Versicherung oder wer schuldet?
Genau, also SpaceX grundsätzlich, die zahlen gar nichts. Die sagen, okay, ist euer Risiko. Vielleicht kriegt man dann nochmal einen neuen Start, aber das Teure ist ja der Satellit eigentlich.
Ja.
Es gibt Versicherungen, die ich abschließen kann. Die sind aber relativ aufwendig und teuer, weil dafür muss die Versicherung ja einschätzen können und berechnen können, wie hoch die Zuverlässigkeit von der Rakete ist. Mhm. Bei SpaceX geht es, weil die sehr viel starten. Das heißt, da kann ich gut schauen, okay, die letzten 100, 200 Starts haben funktioniert.
Ja.
Dann ist das Risiko relativ niedrig, dann kostet auch die Versicherung nicht so viel. Schwieriger wird es, wenn ich auf andere Starts gehe oder meinen eigenen Satelliten versichern lassen will. Weil dann muss ich ja berechnen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Satellit ausfällt.
Ja.
Und das ist bei Neuentwicklungen ganz schwierig.
Ja,
und deswegen machen wir sowas normalerweise nicht, sondern wir sagen, okay, wir kaufen lieber ein bisschen mehr Teile und wenn wirklich was schief geht, dann bauen wir es halt nochmal nach.
Und ja, ihr habt auch den Vorteil, dass mit regelmäßigen Starts und diese CubeSat-Vorgehensweise, dass man sowieso bald irgendwas Neues ins All schicken kann.
Ganz genau, starten eh jedes Jahr. Und
ja, genau.
Ich hab vorhin gesagt, wir haben jetzt die 8, die gerade auf den Start warten. Wir haben aber bauen parallel schon wieder die nächsten 8 Stück.
Ja, okay, gut. Das Problem mit Müll im All wegständig, das, was tut ihr oder wie könnt ihr dazu beitragen und wie geht die Industrie allgemein damit um?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Es gibt bei Satelliten, die höher fliegen, gibt es sogenannte Weltraumschrott-Orbits, wo die geparkt werden sozusagen.
Okay, ja.
In dem Bereich, wo wir fliegen, ist das aber nicht so das große Problem, weil eben die Atmosphäre noch ganz bisschen da ist und der Satellit dadurch von selber irgendwann abstürzt und verglüht.
Mhm.
Normalerweise nach 5 bis 20 Jahren, je nachdem, wo genau der Satellit ist. Und da gibt es mittlerweile auch Regularien, die ich einhalten muss und ich muss beweisen, dass innerhalb dieser 20 Jahre oder 5 Jahre, je nachdem der Satellit auch dann wirklich runterkommt. Wenn ich das nicht kann, dann muss ich irgendwie ein Propulsion-System einbauen, um den abzubremsen, oder ich muss mehr Solarzellen einbauen, damit die Bremsfläche größer ist.
Aha, okay.
Genau, da gibt es verschiedene Methoden, aber es bleibt von unseren Satelliten jedenfalls nichts übrig im All.
Ja, genau, okay. So, was sind dann die nächsten Schritte für Aurora Tech? Du hast gerade gesagt, 8 stehen am Start und dann weitere Satelliten werden gebaut. Wird er immer noch in diese klassische CubeSat-Programm oder Format bleiben oder geht es dann irgendwann auf einen so Custom-Satellit?
Es wird natürlich immer weiterentwickelt. Ich versuche aber schon in dem CubeSat-Format zu bleiben, weil dadurch halt die Standardisierung sehr groß ist. Es gibt aber die Möglichkeit, größer zu gehen, sogenannte Microsats. Mhm. Die sind dann so groß wie ein kleiner Kühlschrank zum Beispiel. Okay. Die brauchen dann auch keinen Deployer mehr, keine Box, sondern die werden direkt an die Rakete angebaut.
Mhm.
Damit kann ich dann zum Beispiel größere Kameras fliegen, mit größeren Optiken, dadurch höhere Auflösung am Boden wieder erreichen. Ist aber was wir gar nicht unbedingt brauchen, weil für uns ist halt wichtig, dass wir eben schnell die Feuer erkennen und dafür ist wichtig, auch viel Fläche abzudecken sozusagen. Das heißt, wenn ich die Auflösung kleiner mache, dann wird ja auch die Fläche wieder kleiner, die ich sehen kann.
Genau.
Und wir bleiben eher in dem großen Bereich.
Mhm. Ja, aber so der Plan ist dann, mehr Satelliten zu haben, um schneller auf Waldbrände zu reagieren zu können, oder? Das
genau,
im ersten Schritt.
Genau, also wir wollen, die Vision ist 100 Satelliten ungefähr. Mit 100 Satelliten könnte ich alle 30 Minuten ein Bild aufnehmen von der Erde und damit alle 30 Minuten sehen, ist da ein Waldbrand oder nicht. Es gibt aber viele andere Satelliten, eben auch schon Wettersatelliten, wie gesagt, die zu bestimmten Uhrzeiten auch fliegen. Das heißt, das sind Uhrzeiten, da muss ich nicht unbedingt selber was starten. Wir versuchen eher, die Lücken aufzufüllen und ein komplementäres System zu bauen. Im Vergleich zu den klassischen Satelliten.
Mhm.
Und da geht es dann darum, eben immer in diesen Batches von 8 Stück jedes Jahr irgendwie eine neue Plane aufzufüllen, sagt man. Und dann, wenn die nach 3 bis 5 Jahren halt alt sind und vielleicht auch die Technik überholt ist und Processing besser wird oder so, dann die auch wieder nachzufüllen.
Mhm.
Das heißt, ich muss die immer am Leben halten, sozusagen unsere Konstellation.
Und wie lange gibt es Aurora Tech schon?
Seit fast 6 Jahren jetzt.
Okay. Ich kann mir vorstellen, es wird Zuhörer und Zuschauer geben, die gerade überlegen, diese Idee könnte ich umsetzen und im All schicken. Was würdest du als Space-Startup-Gründer als Empfehlung anbieten und die auch so Space-Anwendungen bauen wollen?
Meine Empfehlung wäre, auf jeden Fall schauen, was ist das Business, was ich damit mache. Das ist immer wichtig irgendwie, dass ich für was zahlen die Kunden Geld am Ende, weil die zahlen in unserem Fall kein Geld für die Satelliten zum Beispiel, sondern die wollen sehen, wo ihre Feuer sind. Und das zu erkennen, war auch ein Prozess, den wir erst lernen haben müssen als technikbegeisterte Studenten. Aber dann geht es darum, möglichst schnell irgendwas hochzubringen und zu beweisen. Also meine Empfehlung wäre immer, möglichst schnell irgendwas zu bauen oder zu basteln, was dem Kunden erklärt, wie das Produkt am Ende aussieht.
Ja.
So wie in unserem Fall diese Plattform von der ich erzählt habe, diese Website, die haben wir schon gebaut, bevor wir überhaupt Satelliten hatten, und haben einfach Daten von anderen Satelliten verwendet. Okay. Und damit auch schon Geld verdient am Ende. Okay. Und das hat dann den Kunden auch schon geholfen ein bisschen.
Ja.
Dann gibt es Möglichkeiten, wenn ich jetzt eine neue Kamera zum Beispiel habe. Es gibt Firmen, die sich auf Satelliten spezialisiert haben und darauf andere Nutzlasten mitzunehmen auf ihren Satelliten. Und das geht meistens relativ schnell und günstig auch. Also ich kann für wahrscheinlich 20.000, 30.000 Euro kann ich eine kleine Kamera irgendwo hochfliegen, auf einem anderen Satelliten und erste Bilder aufnehmen. Und ich würde immer empfehlen, so einen Weg zu gehen, um möglichst schnell zu sein.
Ja. Na, echt spannend, dass so viele Einsichten. Ich danke mich sehr, dass du uns so viel über das Thema Electronic for Space und Satelliten und Space Startups erzählen konntest. Danke.
Ja.
So, das war's für diese Folge. Was haben wir gelernt? Dank des Wettlaufs ins All oder Space Race entstand eine Generation, die motiviert war, auf den Erfolgen der Mondlandung, des Shuttle-Programms und der ISS aufzubauen. Seitdem hat aber die Neugier auf die Erforschung des Weltraums allmählich abgenommen. Das CubeSat-Programm verändert diese Situation und macht Forschung in All wieder erschwinglich und damit attraktiv. Darüber hinaus entwickeln wir eine neue Generation von Ingenieuren, die sich mit den Herausforderungen komplexerer Projekte für das Weltall auskennen. Der Einsatz elektronischer Bauteile, die für den Einsatz in Automobile vorgesehen sind, hilft, die Kosten unter Kontrolle zu kriegen. Wenn dein Satellit für Low Earth Orbit geplant ist, ist die Strahlenbelastung, die die Satellit aushalten muss, deutlich geringer. Und heute gibt es viele weltalltaugliche Module, die man für die eigene Satellit mehr oder weniger zusammenstöpseln kann, ähnlich wie bei Arduino, Raspberry Pi und Co. Damit können Startups wie Aurora Tech Ideen wie klimaschützende Kamerasysteme umsetzen, die ansonsten nur schwer umzusetzen wären. Ein herzlicher Dank geht natürlich an meinen Gast Rupert Ammann für seine Einsichten in die Welt von Satelliten für den Klimaschutz und Space Startups. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt bitte unserem Kanal ein Like, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Wir sagen auch Danke an unseren Sponsor Mause, der diese Serie ermöglicht hat. Ich möchte mich auch im Namen meines Gastes herzlich fürs Zuschauen bedanken und sage: Auf Draht bleiben und bis zum nächsten Mal.